Alexander Solschenizyn, der Archipel Gulag. Solschenizyns Der Archipel Gulag hat einen interessanten Stellenwert in der Literatur. Das Buch gilt zu Recht als wichtiges Zeugnis der brutalen Verbrechen des Stalinismus. Gleichzeitig ist es ein beeindruckendes literarisches Meisterwerk mit unbestechlicher Sprache und poetischem Tiefgang. Der Archipel Gulag ist also nicht nur ein biografisch inspiriertes Sachbuch über das Leben im Konzentrationslager, sondern auch eine philosophische Suche nach dem menschlichen Kern in der absurden Banalität des Bösen. Diese Blinks rekonstruieren Solschenizyns zentrale Metapher des Archipels. Sie beschreiben das stalinistische Zwangsarbeitersystem als gigantisches Netzwerk aus Arbeitslagern, das sich wie eine fleckige Insellandschaft über das gesamte Land erstreckte. Diese Metapher ist der Aufhänger für eine ergreifende und zuweilen erschütternde Reise in den Archipel Gulag und die Abgründe der menschlichen Seele. Blink Nummer 1. Das sowjetische Zwangsarbeitersystem war eine grausame geheime Insellandschaft. Archipel, Gulag. Auf den ersten Blick trennen diese beiden Begriffe Welten. Archipel klingt nach maritimer Abgeschiedenheit und Ruhe, vielleicht sogar nach Wärme und Entspannung. Aber der Begriff Gulag steht für die brutalen Menschenrechtsverletzungen des Stalinismus. Wo also liegt die Verbindung? Solschenizyn nutzte das Wort bewusst, um das sowjetische Zwangsarbeitssystem als Insellandschaft zu beschreiben. Als zerstreutes und doch verbundenes Netzwerk aus Konzentrationslagern, das sich von der Beringstraße bis zum Bosporus über das gesamte russische Mutterland erstreckte. Und tatsächlich offenbart sich hier die Ähnlichkeit. Die Lager des Gulag waren wie Inseln. Tausende kleine, vom Rest der Welt isolierte Territorien. Allerdings waren sie keine Sehnsuchtsorte, sondern Orte der Verbannung. Finstere Reiseziele ohne Rückfahrkarte. Grausame Parallelwelten, die sich nur den Unglücklichen und unfreiwillig Deportierten erschlossen. Die Existenz dieses Archipels blieb der Welt lange verborgen, obwohl seine Geschichte bereits 1918 begann. Ein Jahr nach der von Lenin angeführten Oktoberrevolution der Sozialisten. Lenin übernahm die Kontrolle über die Sowjetunion und forderte bereits wenige Monate nach der Revolution entschiedenste, drakonische Maßnahmen zwecks Hebung der Disziplin. Das war der rhetorische Spatenstich für die Errichtung der ersten Inseln. Kenner der kommunistischen Geschichte wird das nicht wundern. Ja, Marx und Engels hatten im Kommunistischen Manifest die Zerstörung des bürgerlichen Unterdrückungsapparats gefordert. Sie glaubten aber auch, dass dieser durch einen neuen, proletarischen Kontrollapparat ersetzt werden sollte. Und ein solcher Apparat musste auf denselben drei Grundpfeilern aufbauen. Auf neuen Gerichten, einer neuen Polizei und einer neuen Art von Gefängnis. Die erste Insel des Archipel Gulag wurde am 5. September 1918 geboren, als Lenin per Dekret folgendes Ziel ausrief. Die Absicherung der Sowjetrepublik gegen Klassenfeinde vermittels derer Isolierung in Konzentrationslager. Sie wurde, ihrem Namen gebührend, auf den Solowezki-Inseln im Weißen Meer errichtet, wo man ein altes Kloster zum Arbeitslager umfunktionierte. Dieses erste Strafgefängnis war die Blaupause für die Errichtung aller weiteren Lager. Von hier aus wuchs der Archipel durch die dichten Wälder der Taiga und die kargen Steppen der Tundra, wo bislang nur Hasen, Füchse und Wölfe gelebt hatten. In dieser Abgeschiedenheit entwickelten die Straflager ihre wahre Bestimmung für den Stalinismus: die Bereitstellung von Massen an billigen Arbeitskräften. Denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag die sowjetische Wirtschaft in Trümmern. Und wer hätte sie besser aufbauen sollen als die Heerscharen von Männern im Gulag? Nicht nur, dass man sie nicht bezahlen musste. Es konnte sich auch niemand beschweren, wenn man sie je nach Bedarf wie Werkzeug verschleppte und ihnen jeglichen Zugang zu Bildung, Hygiene und Nahrung verwehrte. Blink Nummer 2. Die Reise ins Archipel begann mit der Verhaftung durch die Organe. Warum ich? Was habe ich denn getan? Mit diesen Fragen begann für Millionen von Russen die Deportation ins Archipel. Und nur die allerwenigsten von ihnen erhielten jemals eine Antwort. Bevor sie wussten, wie ihnen geschah, eskortierte man sie durch das Eingangstor zu ihrem neuen Zuhause. Und mit dem Schritt über diese Schwelle ließen sie ihr bisheriges Leben zurück. Jeder im Archipel Gulag musste arbeiten, und viele von ihnen würden dabei sterben. Doch sie alle hatten bereits eine Erfahrung gemeinsam, die Verhaftung, die sie in den Gulag gebracht hatte. Verantwortlich für den Arrest waren die Organe. Sie waren die Schergen des Gulag, die Handlanger des gefängnisindustriellen Systems. Sie waren die, die die vermeintlichen Klassenfeinde festnahmen, egal ob sie gerade am Verkaufstresen, dem Fließband oder dem OP-Tisch standen. Die Organe konnten jede Maske tragen, die eines religiösen Pilgers, eines Passanten oder Taxifahrers. Sie konnten den Menschen als Bankangestellter oder Leiter eines Lichtspielhauses auflauern. Sie waren rund um die Uhr im Dienst. Es war schließlich einfacher, jemanden hinter dem Deckmantel der Nacht verschwinden zu lassen. Abgesehen davon war es egal, ob es Tag oder Nacht war oder man sich allein oder in der Gruppe aufhielt. Wenn sie dich wollten, dann würden sie dich auch kriegen. Es war auch egal, ob es überhaupt ein Verbrechen gab, dessen man dich beschuldigen konnte. Wenn die Organe so etwas wie eine Philosophie hatten, dann die des inneren Feindes. Und das war jeder, der es wagte, sich gegen die Diktatur des Proletariats aufzulehnen. Die Frage nach Schuld oder Unschuld spielte dabei keine Rolle. Die größte Sorge der Organe galt der Erfüllung ihrer Verhaftungsquoten. Und dafür war es am besten, wenn sie die Verhafteten zu einem Geständnis brachten, selbst wenn das Verbrechen frei erfunden war. Stalin vermutete die inneren Feinde in allen Ecken und Enden des Systems, weshalb er immer eine bestimmte Anzahl an Verhaftungen von den Organen verlangte. Besonders gefielen ihm die Arreste religiöser Würdenträger, da er die Religion grundlegend für konterrevolutionäre Propaganda hielt. Selbst Religionsunterricht galt als politisches Verbrechen und wurde pauschal mit dem sogenannten Zehner bestraft, also der Höchststrafe von 10 Jahren. Dabei bildeten die Gläubigen nur einen Bruchteil der Insassen. Primär hatten es die Organe auf unabhängige und kritische Geister abgesehen. Und auf Kleinunternehmer, die der Hortung obszöner Privatvermögen verdächtigt wurden. Es reichte aber auch schon, verbotenerweise ein Radio zu besitzen. Blink Nummer 3. Die Geständnisse der Gulag-Insassen wurden durch Gewalt und Folter erzwungen. Wir haben im vorherigen Blink erfahren, dass die Organe den Verhafteten oft frei erfundene Geständnisse abnahmen. Und wie haben sie das bewerkstelligt? Richtig, durch Folter. Die Geschichte der Folter in Russland hat ihre Höhen und Tiefen. Zar Alexei I. trug im 17. Jahrhundert zwar den Beinamen »der Sanfte«, hielt die Folter aber für eine überaus nützliche Praktik. Sein Nachfolger, Peter der Große, dagegen verachtete sie als barbarisch. Und auch unter Katharina der Großen war sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts verboten. Doch unter dem Banner des Sozialismus des 20. Jahrhunderts erlebte die Folter plötzlich eine strahlende Renaissance. Viele der Fälle und Geständnisse, die die sowjetischen Behörden in jenen Jahrzehnten fabrizierten, kamen durch die Rückkehr zu dieser mittelalterlichen Methode zustande. Den Organen zufolge sollte die Folter der Vernehmung von Verdächtigen dienen. Aber bei diesen Vernehmungen ging es nie darum, Verbrechen aufzuklären oder gar zu irgendeiner Form von Wahrheit vorzudringen. Das Ziel war, die Menschen so sehr zu brechen, dass sie alles gestanden, was man ihnen vorwarf. Wer waren die Verdächtigen in den Vernehmungsräumen? Das konnte ein Universitätsprofessor sein, der zwar regelmäßig Lenin und Marx zitierte, aber zu selten von Stalin schwärmte. Das konnte auch eine junge Frau sein, die mit jemandem aus dem Ausland ins Kino ging. Die Vernehmung selbst umfasste das gesamte Folterrepertoire. Sie begann mit psychischer Gewalt wie Schlafentzug und steigerte sich zu Einschüchterung, Erniedrigung, Suggestion und verbaler Aggression. Falls nötig, eskalierte sie dann in physischer Gewalt. Die Ermittler verbrannten die zu Vernehmenden mit Zigarettenstummeln oder sperrten sie in Kisten voller Bettwanzen. Sie klemmten ihnen die Hände in Schraubzwingen, zerquetschten ihnen die Hoden oder tauchten sie ins Säurebad. All das geschah zusätzlich zur Standardprozedur der Prügel und des Nahrungsentzugs. Und all das geschah, obwohl die Folter laut § 136 der Strafprozessordnung verboten war. Dort stand: Es ist unzulässig, Aussage oder Geständnis durch Druck oder Drohung vom Untersuchungshäftling zu erpressen. Wer das als Beschuldigter wusste und vorbrachte, wurde einfach übergangen. Dann hieß es, es gäbe vor Ort keine Gesetzesbücher, um nachzuschlagen. Denn das Einzige, was wirklich zählte und all diese Gewalt legitimierte, war das große Ziel der kommunistischen Ideologie: die Zerstörung des Bürgertums. Blink Nummer 4. Der Transport der Häftlinge erfolgte in hermetisch versiegelten Frachtwaggons. Angenommen, du würdest dir eine Karte vom heutigen Russland vornehmen und alle Eisenbahnknotenpunkte, Fernbahnhöfe und Provinzhauptstädte markieren. Was käme dabei heraus? Du ahnst es vielleicht. Eine erschreckend genaue Karte des früheren Archipel Gulag. In einem echten Archipel werden die verstreuten Inseln durch Schiffe verbunden. In diesem Fall aber waren es keine Boote, die die Gefangenen zu den Arbeitslagern brachten, sondern hermetisch versiegelte Züge. Wärst du wie Solzhenizyn in einem dieser Waggons deportiert worden, du wärst erstaunt gewesen, wie viele menschliche Körper in ein einziges Abteil passen. Hier waren es meist 15, 20 oder gar 30 Menschen, die in einem sitz- und fensterlosen Container nach Platz und Luft rangen. Damit die Waggons dabei nicht aus den Nähten platzten, verstärkte man die Böden, Wände und Decken. Jedes einzelne Abteil wurde penibel auf potenzielle Löcher oder Schwachstellen überprüft, um auch nur den Gedanken an eine Flucht zu ersticken. Und an den Bahnsteigen wurden Türme für Wächter errichtet, die die Häftlinge mit Maschinengewehren in Schach hielten. Sicher ist sicher. Wer diese komplett versiegelten Züge von außen sah, hätte auf den Transport irgendeiner nichtmenschlichen Fracht getippt. Niemand hätte vermutet, dass hinter dem verschweißten Metall Lebewesen transportiert wurden. Entsprechend vorsichtig waren die Organe beim Verladen ihrer menschlichen Fracht. Es sollte ja kein unbescholtener Bürger sehen, dass man diese Menschen wie Schlachtvieh verlud. Ja, die Öffentlichkeit wusste von regelmäßigen Verhaftungen. Aber niemand ahnte, dass abertausende Häftlinge auf so unmenschliche Weise misshandelt wurden. Deshalb wurden die Gefangenen nachts verladen. Dazu stellte man sicher, die Gefangenen in einem Zustand ständiger Angst zu halten. Man scherte ihnen die Haare, tastete sie in regelmäßigen Abständen auf potenzielles Fluchtwerkzeug ab und zählte die Gruppen ständig durch. Und dann gab es da noch den Entzug von Trinkwasser. Der war aber weniger Foltermethode als praktisches Kalkül. Wer einmal Wasser trank, musste einmal austreten. Wer zweimal Wasser erhielt, musste zweimal austreten. Und all das Austreten hätte den Transport verlangsamt. Also gab man den Passagieren lieber gar kein Wasser. Wie lange es die Häftlinge unter diesen Umständen in den völlig überfüllten Waggons aushalten mussten, je nach Standort des Lagers konnte die Reise mehrere Tage oder gar Wochen dauern. Blink Nummer 5. Das Leben der Archipelbewohner bestand aus nichts als Arbeit, Hunger und Entbehrung. Wer in eines der Lager kam, ließ seine bisherige Existenz hinter sich und wurde in sein neues Leben als Gefangener hineingeboren. Und diese Identität war mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzte, die er Zeit seines Lebens annahm. Doch bis dahin bestand das Leben im Archipel aus Arbeit, aus nichts als Arbeit. Jeden Tag, von morgens bis abends. Je nach Insel wurden die Häftlinge zu unterschiedlichen Arbeiten gezwungen. Manche zerkleinerten Felsen im Steinbruch, andere schürften in Bergminen nach Kohle, Kupfer oder Blei. Wieder andere schufteten in Fabrikhallen, um Erz zu schmelzen oder Metall zu gießen. Dann gab es jene, die für den Ausbau der Eisenbahn eingesetzt wurden und Tunnelschächte durch Berge trieben oder Gleise legten. Und wer nicht zu landwirtschaftlichen Tätigkeiten verpflichtet wurde, war wie die meisten Häftlinge für die Holzernte eingeteilt. Doch egal, worin die Arbeit bestand, sie begann vor dem Sonnenaufgang und endete, wenn die Sonne unterging. Und neben der Arbeit gab es nichts. Dieses Leben bestand aus nichts als Mangel, Hunger und Entbehrung. Man konnte es nicht einmal wirklich Leben nennen. Es war eher so etwas wie ein langsames Dahinsiechen, ein schleichendes Sterben. Das bisschen, was es an Essen gab, bestand aus einem Pott Wasser, in dem mit ein wenig Glück etwas halbwegs Festes schwamm. Ein paar mickrige Kartoffeln, ein Stück Kohl, ein paar Rübenspitzen, Hülsenfrüchte oder Kleie. Was die Kluft der Gefangenen anging, diese bestand aus den Klamotten, mit denen sie inhaftiert wurden, zumindest aus dem, was sie davon behalten durften. Wenn diese spärlichen Fetzen nach ein paar Wochen Plackerei zwangsläufig auseinanderfielen, bekamen die Häftlinge einen Überzieher verpasst. Und nach einigen weiteren Wochen war die Kleidung so zerschlissen und geflickt, dass die ursprünglichen Stoffmuster nicht mehr zu erkennen waren. Die wenigen Stunden zwischen den Arbeitstagen verbrachten die Eingeborenen in Baracken, in dreckigen und zugigen Verschlägen. Und egal, ob sie in einem Zelt oder einem Erdloch schliefen, alles war immer und überall voller Insekten. Das Leben im Gulag unterschied sich kaum von dem eines Nutztiers. Die Häftlinge wussten, dass die Plackerei die einzige Chance auf eine vorzeitige Entlassung war. Doch der Tod war allgegenwärtig. Es gab sogar eine spezielle Brigade, deren Aufgabe allein darin bestand, Leichen zu stapeln und Massengräber auszuheben. Blink Nummer 6. Der Archipel Gulag verschluckte auch loyale Kommunisten, Frauen und Kinder. Das System schwemmte die unterschiedlichsten Menschen an die trostlosen Strände des Archipels. Doch unter all den Schiffbrüchigen taten sich drei Gruppen besonders hervor. Das hieß nicht, dass sie wenige Menschen umfassten. Sie waren einfach anders. Sie waren nämlich auf besondere Weise von den Strapazen der Haft betroffen. Wer zählte zu diesen drei Gruppen? Frauen, Kinder und treue Kommunisten. Und letztere konnten sich besonders schwer mit ihrem Schicksal arrangieren. Immerhin waren sie systemtreue Konformisten, ehemalige Vernehmungsbeamte, Strafverfolger und Richter. Manche hatten zuvor sogar selbst als Wärter im Lager gedient. Andere waren loyale kommunistische Denker und Dogmatiker, die einst ihrerseits das System verteidigt hatten, das sie nun in den Gulag verstieß. Für all diese Loyalisten war der Fall in die Ungnade mehr, als sie verkraften konnten. Also klammerten sie sich verzweifelt an ihr geliebtes Mutterland und versuchten, ihr Unglück zu rationalisieren. Für sie war klar, dass es sich bei alledem um ein fürchterliches Missverständnis handelte. Aus irgendeinem Grund waren nun sie zwischen all diesen Kriminellen gelandet, die ihre Strafe zweifelsohne verdient hatten. Sie selbst dagegen waren natürlich unschuldig. Diese Menschen konnten und wollten nicht begreifen, dass es niemand verdiente, dort zu sein. Und dann waren da die Frauen des Archipels, die mehr oder weniger durchgehend gedemütigt und misshandelt wurden. Das ging schon mit der Einlieferung los. Jede Frau musste sich gleich nach Ankunft entblößen und auf Läuse untersuchen lassen. Dann entfernte man ihr die Achsel- und Schambehaarung. Danach wurde sie gemeinsam mit anderen neuen Frauen splitterfasernackt über die Korridore geführt, damit sich die Wärter aussuchen konnten, welche Frau sie beanspruchten. Wenn eine Frau den Sex verweigerte, musste sie Extraschichten schieben, zusätzlich zum zermürbenden Tagwerk. So wurden früher oder später alle Frauen gebrochen. Nur die alten und vermeintlich unattraktiven Frauen entkamen den widerlichen Avancen der Wärter. Alle anderen Frauen hatten keine andere Wahl, als die ungebetenen Besucher ihrer Kojen zu empfangen. Mit Kindern hätte man wohl am wenigsten in den Arbeitslagern gerechnet. Dabei wurden etliche von ihnen dorthin verbannt. 1927 waren ganze 48% aller Häftlinge zwischen 16 und 24 Jahren alt. Viele waren Waisenkinder oder jugendliche Straftäter, die ihre Familien im Krieg verloren hatten. Doch auch Kinder aus intaktem Elternhaus konnten schnell im Gulag landen. Ab 12 Jahren konnte man bereits für eine Handvoll geklauter Kartoffeln zu 8 Jahren Zwangsarbeit verurteilt werden. Und wer eine Gurke stahl, wurde zu 5 Jahren Schwerstarbeit verdonnert. In Tallinn, der Hauptstadt des heutigen Estlands, wurde 1945 ein 6-jähriger Junge zur Zwangsarbeit im Gulag verurteilt. Blink Nummer 7. Der Archipel Gulag produzierte keinen Mehrwert, sondern nichts als gebrochene Seelen. Wir rekapitulieren. Der Archipel Gulag ließ Hunderttausende von Gefangenen Tag ein, Tag aus über 12 Stunden schuften. Bei so viel kostenloser Arbeitskraft müsste der Gulag doch ein Bollwerk der Effizienz und Produktivität gewesen sein, oder? Nein, denn der Stalinismus verstand es nicht, die Arbeitslager zur Produktion nützlicher Dinge zu nutzen, wie Baumaterial oder landwirtschaftliche Erzeugnisse. All die Pein und Plackerei waren letztlich wertlos. Ja, sie hatte einen politischen Nutzen. Sie diente Stalin dazu, die Bevölkerung einzuschüchtern und, wie es Lenin zuvor gesagt hatte, ihre Disziplin zu heben. Aber ansonsten produzierte der Archipel Gulag keinen volkswirtschaftlichen Mehrwert. Warum nicht? Weil die Häftlinge keine Facharbeiter waren. Klar, sie leisteten die Knochenarbeit, die sonst niemand leisten wollte. An gottverlassenen Orten, wo kein Mensch freiwillig lebte. Aber sie wurden weder eingelernt noch ausgebildet. Man brachte ihnen keine Fachkenntnisse bei. Dazu kam, dass ihnen jede Form von Arbeitsmoral fehlte. Wofür auch? Es gab ja schließlich keinen Anreiz für gute Arbeit, außer das nackte Überleben. Also machten sie Fehler. Unendlich viele Fehler. Sie zerstörten alles von ihren Schuhen über Schaufeln bis zu Förderbändern und Kränen. Die Ziegel, die sie brannten, brachen. Die Wände, die sie strichen, blätterten ab. Die Zaunpfosten knickten um, die Türgriffe fielen ab und die Tisch- und Stuhlbeine gaben nach. Im Grunde gab es nur eines, was der Archipel Gulag zuverlässig produzierte: gebrochene und korrumpierte Seelen. Selbst die reinsten Herzen wurden im Überlebenskampf vergiftet. Stell dir vor, du wärst selbst an einem der Lager gelandet. Stell dir vor, du würdest seit Monaten oder gar Jahren täglich schuften und hungern. Und das Essen würde immer nur für einen von 3 Häftlingen reichen. Du stündest vor der Wahl, mit den anderen Insassen um ein dreckiges Stück Brot auf dem Boden zu kämpfen oder schon wieder nichts zu essen. Was würdest du tun? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch du ums Überleben kämpfen würdest, egal wer du in deinem früheren Leben warst. Und selbst wenn dir die Flucht gelungen wäre, du wärst nicht weit gekommen. Die meisten Lager befanden sich mitten in der endlosen, unwirtlichen Tundra. Und wenn du mit viel Glück in irgendein Dorf gelangt wärst, hätten dich die Bewohner für eine großzügige Belohnung an die Organe verraten. Blink Nummer 8. Es gab durchaus Häftlinge, die aus dem Archipel fliehen und von ihrer Erfahrung berichten wollten. Wir haben gesehen, wie unwahrscheinlich die Flucht aus einem der Lager war. Darum reagierten die Wächter mit wenig mehr als einem Schulterzucken, wenn wirklich mal einer der Häftlinge fehlte. Selbst ein Bauer hätte sich mehr über den Verlust einer seiner Kühe geärgert. Aber hatte es jemals jemand geschafft zu fliehen? Das ist schwer zu sagen, weil niemand je von einer erfolgreichen Flucht berichtete. Falls es einer der Ausbrecher wirklich durch die Wildnis und zurück in die Zivilisation geschafft hat, hat er niemandem davon erzählt. Es hätte ihn schließlich das Leben kosten können. Aber eines ist sicher: Es gab Häftlinge, die wild entschlossen waren, zu fliehen. Das war an sich nichts Besonderes. Während des ersten Jahres im Archipel träumten die meisten Häftlinge vom Fliehen. Aber danach trennte sich die Spreu vom Weizen. Die einen fanden sich mit ihrem Schicksal ab und die anderen wurden geradezu besessen vom Gedanken an die Flucht. Er beschäftigte sie den ganzen Tag und verfolgte sie bis in den Schlaf. Diese entschlossenen Ausbrecher verbrachten den Tag damit, ihre Flucht zu planen. Doch das, worauf sie sich wirklich vorbereiteten, war ihr Tod. Denn sie alle wussten, dass sie bei ihrem Fluchtversuch höchstwahrscheinlich sterben würden. Jeder von ihnen hatte mindestens einmal gesehen, wie die Wärter die von Kugelsalven durchlöcherten Leichen gescheiterter Ausreißer zurück ins Lager schleiften. Manchmal war der Körper eines dieser Flüchtlinge so durchsiebt, dass die Wärter nur seinen Kopf zurückbrachten, um ihn als Warnung an mögliche Nachahmer auszustellen. Aber die Gefangenen wurden längst nicht nur für Fluchtversuche erschossen. Schon der kleinste Fehltritt konnte zu einer spontanen und prozesslosen Exekution führen. Selbst Wächter wurden kurzerhand getötet, wenn sie versehentlich mit einem der Häftlinge mitfühlten. Anders sah es aus, wenn ein Wächter einen Häftling umbrachte. Das hatte natürlich keine Konsequenzen. Du kannst dir vorstellen, wie schwer es unter diesen Umständen war, die Realität im Archipel zu protokollieren. Denn es gab durchaus Insassen, die der Nachwelt von ihren schrecklichen Erfahrungen berichten wollten. Auch Solzhenizyn war entschlossen, die Schrecken seiner achtjährigen Gefangenschaft zu dokumentieren. Darum verfasste er in Gedanken ein Gedicht, das er regelmäßig im Stillen wiederholte. Er sollte diese Worte sein Leben lang nicht vergessen. Unter den Eingeborenen des Archipels gab es viele Schreiber. Doch nur die wenigsten konnten Manuskripte verfassen und retten. Manche verloren ihre Seiten, aber die meisten von ihnen verloren ihr Leben. Blink Nummer 9. Auf die Haft folgte lebenslange Verbannung, aber mit Stalins Tod versank das Archipel im Wasser. Das Konzept des Gefängnisses ist so alt wie die Zivilisation selbst. Es gibt aber eine soziale Strafe, die bereits vor den ersten Kerkern und Verliesen existierte. Die Verbannung. Der erzwungene, gewaltsame Ausschluss aus der Gemeinschaft. Aus den Schriften von Tolstoi und Lenin wissen wir, wie das russische Exil früher ausgesehen hatte. Tolstoi beschrieb die Lebensbedingungen im Exil als durchaus erträglich. Und Lenin, der 1897 nach Sibirien verbannt worden war, konnte ihm sogar Positives abgewinnen. Die Befreiung von der Zwangsarbeit ließ ihm nämlich Zeit, politische Aufsätze zu verfassen. Die Verbannung existierte auch im Stalinismus weiter. Aber hier im Archipel Gulag war sie das, was die Häftlinge nach ihrer Entlassung erwartete. Wer all die Schrecken und Strapazen der Haft überlebte, wurde auf eine neue Art von Insel verbannt. In bestimmte Regionen zwischen dem Archipel und dem Rest des sowjetischen Mutterlands. Hier sollten sie den Rest ihrer Tage fristen, in kleinen Kolonien mitten in der Taiga, umgeben von nichts als rauer und karger Steppe, in der nicht der Hauch von etwas Essbarem wuchs. Doch selbst die schlimmsten Geschichten haben ein Ende. Und so wie das Archipel Gulag einst aus dem Nichts entstanden war, sollte es eines Tages erneut ins Nichts zerfallen. Dieser Zerfall begann am 5. März 1953 mit dem Tode Josef Stalins. Schon kurz darauf wurden die Eingeborenen des Archipels zurück in die Gesellschaft entlassen. Doch die unerwartete Freiheit brachte völlig neue Herausforderungen mit sich. Die meisten Häftlinge hatten sich darauf eingestellt, im Gulag zu sterben. Sie hatten lange und harte Jahre gebraucht, um sich an das Leben im Archipel zu gewöhnen. Nun wurden sie unerwartet in die Welt außerhalb des Arbeitslagers zurückgeholt. Und nun wurde von ihnen erwartet, dass sie ein zweites Mal ihre Existenz hinter sich ließen. Sie sollten ihre Identität des Archipelbewohners abstreifen und sich reintegrieren, Arbeit finden, eine Aufenthaltsgenehmigung erwerben und Brotmarken beantragen. Ganz zu schweigen von den unerwarteten Wiedervereinigungen mit Familien und Freunden, mit Ehefrauen, Söhnen und Töchtern. Keine Frage, die Bewohner des Archipel Gulag hatten stets gehofft, dass ihre Geschichte eines Tages erzählt würde. Und die Tatsache, dass du diese Blinks heute liest oder hörst, sind der Beweis dafür, dass diese Hoffnung erfüllt wurde. Aber nur die wenigsten Häftlinge des Gulag hatten damit gerechnet, dass sie noch leben würden, wenn die grausame Wahrheit ans Licht käme. Die Quintessenz der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die Sowjetunion unter Stalin ein gigantisches System aus Zwangsarbeitslagern betrieb, das sich wie ein Archipel aus kleinen Inseln über das gesamte russische Staatsgebiet erstreckte. Hierhin wurden vermeintliche Klassenfeinde verschleppt, nachdem sie oft unter Folter zu falschen Geständnissen für erfundene Verbrechen gebracht wurden. Am Ende waren es Millionen, die in diesen Lagern jahrelang knochenharte Arbeit, Hunger und Entbehrung erlitten. Viele waren für ihr Leben gezeichnet, wenn sie nicht vor ihrer Entlassung verstarben, und nur die wenigsten konnten von ihrer Pein berichten. Das waren die Blinks zu Der Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn. Wir danken dir fürs Zuhören.